Liebe Geschwister, liebe Freunde, ich habe das besondere Vorrecht, heute Morgen Sie für eine Stunde mit in den Himmel zu nehmen. Die Reiseunterlagen haben Sie bekommen. Wenn Sie die nicht haben, kommen Sie nicht mit. Ich meine, dann kann man nicht folgen. Dann versteht man nicht alles. Also wenn Sie keine haben, dann schauen Sie beim Nachbarn. Wir können nicht gleich hinauf, sondern wir müssen noch einige Reisevorbereitungen treffen. Wenn ich fragen würde, wer war schon einmal im Himmel, wer würde die Hand aufheben? Ja gut, ich muss erklären, in welchem Himmel? Waren Sie schon mal im dritten Himmel? Aber die Bibel unterscheidet ja verschiedene Himmel. So können wir erstens mal unterscheiden die Atmosphäre. Das, was wir als blauen Himmel sehen, das ist auch ein biblischer Himmel. In 1. Mose 1, 6 bis 8, zweiter Schöpfungstag, da wird uns davon berichtet, wie Gott die Ausdehnung geschaffen hat. Man sollte übrigens nicht Feste übersetzen. Das hebräische Wort Rakia kommt von Raka, Blätten, Breitschlagen, Dünnschlagen. Und so meint Rakia etwas sehr Dünnes und weit Ausgebreitetes, nämlich die Atmosphäre, den Lufthimmel. Es wird dort gesprochen von Wasser über der Ausdehnung und Wasser unter der Ausdehnung. Also, wenn ich nochmal frage, wer war schon im ersten Himmel? Ja, alle, die schon geflogen sind. Ja, aber bei dem zweiten Himmel, da handelt es sich um den Kosmos, also das Weltall, der Astralhimmel. Nicht wahr? Bereits in 1. Mose 1, 1 steht davon, dass Gott den Himmel geschaffen hat. Im Anfang schuf Gott den Himmel und die Erde. Da wird schon von einem Himmel gesprochen. Damit ist gemeint das Weltall, der Kosmos, der Raum. Und eben erst beim zweiten Schöpfungstag kommt die Ausdehnung und die nennt Gott wieder Himmel. So haben wir also schon zwei Himmel. Bei der Einweihung des salomonischen Tempels sagte der weise König, wie soll Gott hier auf Erden wohnen? Der Himmel und der Himmel, Himmel, vermögen dich nicht zu fassen. Wie viel weniger dieses Haus, das ich dir gebaut habe. Da haben wir diese Unterscheidung. Shamayim und Shmeha Shamayim, der Himmel und der Himmel, Himmel. Damit ist gemeint, der blaue Himmel, der Lufthimmel, das Weltall kann Gott nicht fassen. Gott ist der transzendente Gott. Er ist zwar überall da im Ganzen, in der ganzen Schöpfung gegenwärtig, insofern ist Gott immanent, aber er ist auch der jenseitige Gott, denn das Diesseits kann Gott nicht fassen. Er ist transzendent und immanent. Und so unterscheidet die Bibel noch einen dritten Himmel. In 2. Korinther 12, 2 bis 4 erklärt Paulus, dass er entrückt worden war ins Paradies. Und parallel nennt er das den dritten Himmel. Von sieben Himmeln spricht die Bibel nicht, das können Sie vergessen. Das hat mit Heidentum zu tun. Aber bleiben wir bei den biblischen realen Himmeln. Nun gut, viele von uns waren schon im ersten Himmel, wahrscheinlich niemand im zweiten. Das ist ja auch erst später eine Möglichkeit geworden für einen Menschen. Der erste Mensch, der im zweiten Himmel war, das war Gagarin. Mögen Sie sich noch erinnern, 1959 mit Sputnik. Also er war da als Kosmonaut, als erster dort und hat dann bei der Rückkehr, nach der Rückkehr berichtet, ich war im Himmel und habe Gott nicht gesehen. Na gut, er war ja im zweiten Himmel und hatte auch nur ein bisschen am Anfang gekratzt, kann man sagen. Von dritten Himmel ist schon gar nicht die Rede. Und überhaupt, wie kann man mit einem schmutzigen Herzen Gott sehen? Er hatte ein rotes, schmutziges Herz. Und der Herr Jesus sagt in der Bergpredigt, die reinen Herzens sind, werden Gott sehen. Aber das ist unser aller Problem. Denn wir haben alle ein schmutziges Herz und können darum den dritten Himmel nicht Erben von Natur. Aber wir werden sehen, wie der Herr Jesus es möglich macht, dass Menschen in den dritten Himmel kommen können und dort eine Heimat finden dürfen. Durch das Opfer und durch das Blut des Herrn Jesus Christus. Also es geht uns nun um den dritten Himmel. Die Bibel spricht über den Himmel und berichtet von dem himmlischen Jerusalem, dem himmlischen Berg Zion und dem himmlischen Vaterland. Galater 4, Vers 26. Aber das Jerusalem droben ist frei, welches unsere Mutter ist. Da wird gesprochen über eine himmlische, reale Stadt im dritten Himmel. Hebräer 11, Vers 10. Da heißt es von Abraham, denn er erwartete die Stadt, welche Grundlagen hat, deren Baumeister und Schöpfer Gott ist. Und in Vers 16 berichtet er von den Patriarchen. Jetzt aber trachten sie nach einem besseren Vaterland. Das ist himmlischen. Darum schämt sich Gott ihr nicht, ihr Gott genannt zu werden, denn er hat ihnen eine Stadt bereitet. Da haben wir nun den zweiten Begriff, das bessere, das himmlische Vaterland. Und in Hebräer 12, Vers 22 sagt der Schreiber des Briefes den gläubigen Juden, sondern ihr seid gekommen zum Berg Zion und zur Stadt des lebendigen Gottes, dem himmlischen Jerusalem und zu Myriaden von Engeln. So sehen wir, wie dieser himmlische Berg Zion, das himmlische Jerusalem, sehr viel Bedeutung hat für das Christentum. Denn hier werden jüdische Christen so angesprochen. Ihr seid gekommen zum Berg Zion und weiter zu dem himmlischen Jerusalem. Achtung! In der Offenbarung wird gesprochen über das neue Jerusalem, Kapitel 21. Aber dort geht es um eine symbolische Beschreibung der Gemeinde Gottes. Es wird nämlich Johannes erklärt, komm, ich will dir die Braut des Lammes zeigen. Das ist die Gemeinde. Er geht auf einen hohen Berg und sieht das neue Jerusalem herunterkommen von Gott. Also, die Gemeinde ist das neue Jerusalem. Aber das himmlische Jerusalem, das wir gefunden haben im Galaterbrief und im Hebräerbrief, ist eine wirkliche Stadt im Himmel, die symbolisch auf die Gemeinde hinweist. Darum hat natürlich die Beschreibung des neuen Jerusalems in der Offenbarung mehr als nur einfach übertragene Bedeutung. Denn das Urbild der Gemeinde als neues Jerusalem ist diese himmlische Stadt. Also, die symbolische Beschreibung in der Offenbarung hat etwas zu tun mit der wirklichen Baubeschaffenheit des himmlischen Jerusalems, das dort als ein Würfel beschrieben wird, ganz entsprechend der Form des Allerheiligsten. Nun weiter spricht die Bibel aber über einen Tempel im Himmel, Offenbarung 11, Vers 19. Und der Tempel Gottes im Himmel wurde geöffnet. Also ausdrücklich wird hier von einem Tempel gesprochen. Der Herr Jesus nannte diesen himmlischen Tempel in Johannes 14, 2 in seiner Abschiedsrede am Vorabend der Kreuzigung das Haus meines Vaters. Dieser Ausdruck kommt ja noch einmal vor in der Bibel, in Johannes 2. Dort bezeichnete der Herr Jesus damit den Tempel in Jerusalem. Mache nicht das Haus meines Vaters zu einem Kaufhaus. Der gleiche Ausdruck in Johannes 14 bezeichnet plötzlich eine himmlische Realität. Es geht um den himmlischen, originalen Tempel im Himmel. Wir haben also das Urbild im Himmel. Der Tempel in Jerusalem war ein Abbild auf Erden und die Gemeinde ist die Erfüllung des Sinnbildes. Das gilt für den Tempel, das gilt für die Stadt, das Urbild im Himmel, Jerusalem auf Erden, das irdische Abbild, und die Gemeinde ist die Erfüllung dieser Sinnbilder. Der Herr Jesus spricht in Johannes 14 davon: In dem Haus meines Vaters sind viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, würde ich es euch gesagt haben. Ich gehe hin, euch eine Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe, euch eine Stätte zu bereiten, so komme ich wieder und nehme euch zu mir. Auf das, wo ich bin, auch ihr seid. Nun, diese Wohnungen im Haus des Vaters, das sind also Wohnungen im himmlischen Tempel. Das sind gewissermaßen die Wohnungen der Priester, die schon im Tempel in Jerusalem, im Nordgebäude, gerade anschließend an das Allerheiligste untergebracht waren. Das spricht von Intimität und Nähe zu Gott. Nun, wir werden sehen, in der Offenbarung finden wir die Abgeschiedenen beim Brandopferaltar im Himmel, Offenbarung 6, 9 bis 11. Und da wird uns deutlich, die Seelen der Verstorbenen sind also im Himmel, aber wo im Himmel? Im Tempel. Also das hilft uns, alles ein bisschen besser einzuordnen. Oder wenn der Herr Jesus sprach zu dem Schächer am Kreuz, Lukas 23, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Wo war das Paradies? Eben in diesem himmlischen Tempel. Es ist der dritte Himmel. Es ist der Ort des himmlischen Tempels, der himmlischen Stadt und des himmlischen Vaterlandes. Nun, wenn wir etwas erfahren möchten über den Himmel, welches Buch gibt uns am meisten Auskunft? Es ist das letzte Bibelbuch. Nirgendwo finden wir so viel Information darüber wie gerade in diesem Buch. Und warum? Die Offenbarung zeigt uns, wohin wir gehen. Das erste Bibelbuch zeigt uns, woher wir kommen. Das letzte, wohin wir gehen. Das sind alles Dinge, die könnten wir nie herausfinden. Es gibt keine wissenschaftlichen Methoden, um herauszufinden, wie die Welt entstanden ist, weil wir nicht zurückgehen können. Es gibt keine Zeitmaschinen. Und es gibt keine Methoden, wo wir in die Zukunft gehen könnten, um zu sehen, was auf uns zukommt. Wir brauchen göttliche Offenbarung auf diese Grundfragen. Woher komme ich? Wohin gehe ich? Übrigens, als die ersten Missionare nach Irland kamen, so um 600 herum, da waren sie zusammen in einem Raum. Es war Abend, dunkel, es brannten die Fackeln an den Wänden. Die Fenster waren offen und da kam ein Vogel rein. Der kreiste herum im Raum und dann ging er durch ein anderes Fenster wieder raus. Da haben die Irländer gesagt, den Missionaren, wir sind genauso wie dieser Vogel. Wir wissen nicht, woher wir kommen und wir wissen nicht, wohin wir gehen. Wenn ihr uns sagen könnt, woher wir kommen und wohin wir gehen, dann wollen wir Christen werden. Und dann haben sie ihnen das erklärt, weil die Bibel uns diese Grundfragen des Menschen beantwortet. Nun, ich möchte heute darüber sprechen, wohin wir gehen, wenn wir Frieden mit Gott haben, durch Jesus Christus. Also, sind wir startbereit? Ich muss vorausschicken, wenn wir jetzt in Offenbarung 4 mit der Entrückung des Johannes in den Himmel beginnen, dann sollten wir aber ganz knapp sehen, worum es geht in der Offenbarung. Jahr 95. 25 Jahre früher wurde Jerusalem zerstört und der zweite Tempel. Die jüdischen Hoffnungen waren am Boden vernichtet. 95 nach Christus, Johannes, ein gläubiger Jude, ein Apostel Jesu Christi, wurde von Kaiser Domitian auf die Insel Patmos verbannt, wegen seines Glaubens. am ersten Tag der Woche, am Tag des Herrn, bekam ihr Visionen. Der Herr Jesus erschien in Herrlichkeit und sagte ihm, er solle nun aufschreiben, 1 Vers 19, was du gesehen hast und was ist und was geschehen wird nach diesem. Drei Teile. Was du gesehen hast, das war die Erscheinung des verherrlichten Herrn in Offenbarung 1. Der dritte Teil, was geschehen wird nach diesem, entspricht Kapitel 4, Vers 1. Nach diesem sah ich und siehe, eine Tür war aufgetan in dem Himmel. Und die erste Stimme, die ich gehört hatte, wie die einer Posaune mit mir reden, sprach, komm hier herauf und ich werde dir zeigen, was nach diesem geschehen muss. Jetzt beginnt hier der dritte Teil. Und wenn wir wissen wollen, wo ist der zweite, zwischen Kapitel 1 und 4. Das sind die Kapitel 2 und 3, die 7 Sendschreiben schreiben. Sie beschreiben 7 örtliche Gemeinden hier auf Erden, die in einer finsteren Welt als 7-armige goldene Leuchter göttliches Hell verbreiten sollten. Also wir sind in Kapitel 2 und 3 richtig auf Erden, so wie wir hier da sind. Und wir haben den Auftrag, göttliches Licht als Menorot, also als 7-armige Leuchter, zu verbreiten. Aber eines Tages kommt der Moment von Kapitel 4, Vers 1, wo nicht nur Johannes so entrückt wird, sondern wo die Erlösten alle entrückt werden. Das Erste, bevor Johannes in den Himmel geht, war, er sieht eine Tür im Himmel geöffnet. Nicht eine Tür öffnete sich, die Tür war offen. In Hesekiel 1 bekam der Prophet Visionen Gottes. Der Himmel öffnete sich vor ihm. Das ist ein Unterschied. Hier steht der Himmel bereits offen, denn wir sind nach Golgatha. Der Himmel steht offen, Herz, weißt du warum? Weil Jesus gekämpft und geblutet, darum. Wir haben es mit einem geöffneten Himmel zu tun. Und wenn dann Johannes in den Himmel hinaufgeht, sieht er das Lamm Gottes. Kapitel 5, Vers 6. Und ich sah inmitten des Thrones und der 4 lebendigen Wesen und inmitten der Ältesten ein Lamm stehen, wie geschlachtet, wie geschächtet. Es lebt aber, es steht da. Das ist der Herr Jesus im Himmel und wir werden im Himmel seine Wundmale des Kreuzes noch sehen. In seiner Seite, in seinen Händen und in seinen Füßen. Aber nun, der Zusammenhang ist grandios. Der geöffnete Himmel und das geschlachtete Lamm. Im babylonischen Talmud, im Traktat Tamid 3,7, wird uns berichtet, dass die Tempeltore und insbesondere das große Nikanor-Tor, das so schwer war, dass viele Priester miteinander dieses Tor nur öffnen konnten. Es führte vom Frauenhof in den innersten Hof zum Altar. Dieses Tor wurde in dem Moment geöffnet, als man um 6 Uhr morgens das Morgenbrandopfer, dieses Lamm, schächtete. In einem Schnitt beide Halsschlagadern hat man geöffnet. In dem Moment gingen die Türen auf. Und so sehen wir, der Himmel steht offen und dieser Zugang ist allein nur möglich, weil der Herr Jesus, das Lamm Gottes, geschlachtet für uns geworden ist. Johannes kommt dann in den Himmel, indem er da eine Stimme hört, wie die einer Posaune. Er hörte ein Schofarhorn. Das Schofarhorn Gottes wird ja auch erklingen bei der Entrückung. 1. Thessalonicher 4. Wenn der Herr niedersteigt mit der Posaune Gottes. Das ist nach 1. Korinther 15, 51 und folgende die letzte Posaune. Das ist nämlich ein Ausdruck aus dem römischen Heerwesen. Dort kannte man 3 Posaunen. Die erste bedeutete, die Zeltlager abbrechen. Die zweite Posaune bedeutete in Reih und Glied aufstellen als Armee. Die letzte Posaune, die dritte, war die Posaune zum Aufbruch. Ja, also diese Posaune, diese Stimme wie eine Posaune, die Johannes hörte, die sagt, komm hier herauf, entspricht diesem Ruf bei der Entrückung der letzten Posaune. Das ist die Posaune zum Aufbruch. Hat nichts zu tun mit den sieben Gerichtsposaunen. Die kommen dann nicht später. Aufbruch in den Himmel. Sie kennen das Lied, dieser Negro Spiritual. Oh, when the saints, oh, when the saints. Wenn ich jetzt Howard Rose wäre, würde ich das singen. Go marching in, then let me be in that number. Oh, when the saints go marching in. Wenn die Heiligen einmarschieren, dann lass mich mit ihnen dabei sein. Wenn die Heiligen einmarschieren. Das ist ein Entrückungslied. Das wissen diese jungen Leute alle nicht, die da auf der Straße das herumpfeifen und von Jesus Christus nichts wissen. Das ist ein Entrückungslied. Also das ist mein Wunsch. Unser Besuch heute ist eigentlich in gewissem Sinn virtuell, ja? Und es ist ein Wunsch, mein Wunsch, dass das Realität wird für jeden hier. Dass er diese geöffnete Türe für sich in Anspruch nehmen kann, indem er eben Jesus Christus, das Lamm Gottes, für sich in Anspruch nimmt. Dann wird auch ihm diese letzte Posaune gelten. Wenn Johannes dann in den Himmel kommt, werden das noch sehen, kommt er augenblicklich ins Allerheiligste hinein. Ins Herzgebiet des Himmels. Aber wir gehen nun der Reihe nach. Wir beginnen außen im Vorhof, im Lager der Schechina, wie der Talmud den innersten Vorhof nennt. Und zwar beim Brandopferaltar, und so lese ich aus Kapitel 6, Vers 9. Und als es, das Lamm Gottes, das fünfte Siegel öffnete, sah ich unter dem Altar die Seelen derer, welche geschlachtet worden waren. Um des Wortes Gottes und um des Zeugnisses willen, das sie hatten. Und sie riefen mit lauter Stimme und sprachen, bis wann, o Herrscher, der du heilig und wahrhaftig bist, richtest und rächest du nicht unser Blut an denen, die auf der Erde wohnen? Und es wurde ihnen einem jeden ein weißes Gewand gegeben, und es wurde ihnen gesagt, dass sie noch eine kleine Zeit ruhen sollten, bis auch ihre Mitknechte und ihre Brüder vollendet sein würden, die ebenso wie sie getötet werden würden. Hier lesen wir etwas von den sieben Siegeln. Zum weiteren Ablauf der Offenbarung, der dritte Teil, was nach diesem geschehen muss, was also nach der Entrückung geschehen muss. Johannes kommt in den Himmel, sieht das Lamm Gottes, das würdig ist, das Buch der Ratschlüsse Gottes mit den sieben Siegeln zu öffnen. Und sobald das Lamm das erste Siegel öffnet, kommt ein schreckliches Gericht über die Erde. Der Antichrist tritt auf. Dann kommt das zweite Siegel, ein weiteres Gericht, ein drittes und so weiter. Beim siebten Siegel geschieht zunächst gar nichts. Aber dann bereiten sich sieben Engel für die sieben Posaunen. Und wenn sie dann Posaunen, kommen noch viel schrecklichere Gerichte als bis anhin über die Erde. Daraus schließen wir, das siebte Siegel besteht aus sieben Posaunengerichte. Wenn wir zur siebten Posaune kommen, geschieht zunächst gar nichts. Aber danach bereiten sich sieben Engel, die sieben goldene Opferschalen nehmen und die auf die Erde auskippen. Und dann kommen noch viel härtere und schrecklichere Schläge auf diese Erde herunter. Und wir schließen daraus, die siebte Posaune besteht aus sieben Schalengerichte. Und dann kommt der Herr Jesus in Offenbarung 19 in Herrlichkeit auf einem weißen Pferd, so wie der Antichrist beim ersten Siegel, 6, 1 und 2, kommt auch auf dem weißen Pferd. Er kommt auf dem weißen Pferd, richtet das tausendjährige Reich auf, Kapitel 20, und nach dem tausendjährigen Reich kommt die neue Schöpfung, der neue Himmel und die neue Erde, Offenbarung 21. So, haben wir eine Übersicht. Aber wir wollen jetzt weniger diese Ereignisse auf der Erde anschauen, sondern wir wollen mehr sehen, was geschieht im Himmel. Aber gleichzeitig muss uns klar sein, was da im Himmel geschieht, geschieht hier zur gleichen Zeit wie die schrecklichen künftigen Gerichte über die Erde. Die Offenbarung beschreibt einen Krieg des himmlischen Tempels gegen eine Menschheit, die im Sumpf der Sünde sich selber gefällt. Das ist die Offenbarung. Ein Krieg Gottes gegen die Menschheit. Ein Krieg des himmlischen Heiligtums gegen eine Menschheit, die das Opfer Christi abgelehnt hat. Der Tempel im Himmel ist nämlich der Ort, der spricht von Versöhnung, von stellvertretendem Opfer. Aber wenn die Menschheit das ablehnt, bleibt nur noch das Gericht. So wird alles, was eigentlich von Heil und von Versöhnung spricht im Himmel, wird zum Fluch für diese Menschheit. Nun, wir haben gelesen, wie da Johannes den Brandopferaltar sieht und die Seelen da am Fuß des Altars. Nicht wahr? Das Blut des Menschen ist ja der Inbegriff des Lebens. Darum sagt 3. Mose 17, die Seele alles Fleisches ist im Blut. Und das Blut der Opfertiere wurde an den Fuß des Altars gegossen, in eine spezielle Rinne hinein. Und hier sieht nun Johannes die Seelen der Entschlafenen ausgerechnet am Fuß des Altars, da wo man das Blut der Opfer hineinleert. Aber wir sehen, diese Seelen sind bei vollem Bewusstsein, obwohl es sich hier um Märtyrer im Himmel handelt. Sie können sprechen. Sie sprechen von Rache. Das zeigt uns übrigens, hier sind wir bereits in der Zeit nach der Entrückung. Jetzt sind wir in der Zeit der Gnade, da beten wir nicht um Rache. Aber nach der Entrückung ist die Zeit des Gerichts, da werden diese Märtyrer um Rache bitten. Nun, Johannes sieht sie also da am Altar und es wird ihnen ein Priestergewand gereicht und sie müssen da noch etwas warten. Es sind Menschen, die nach der Entrückung bereit sein werden, alles zu geben für den Herrn Jesus. Sie werden bereit sein, sogar das Martyrium zu erleiden. Da wird es uns natürlich schwül bei diesem Thema, denn über Martyrium kann niemand von uns sprechen, aus Erfahrung. Aber was will uns das sagen? Ausgerechnet sieht Johannes sie beim Altar. Der Altar spricht davon, dass der Herr Jesus alles für uns gegeben hat. Er war bereit, das Letzte zu geben. Und das sind also Menschen, die sagen sich, wenn unser Erlöser alles geben wollte, dann sind wir auch bereit, alles zu geben. Nun, wenn wir nicht das Märtyrium erleiden müssen, so können wir uns wenigstens das Motto nehmen aus 2. Korinther 5. Wenn wir nicht für Christus sterben müssen, so doch wenigstens für ihn leben. 2. Korinther 5, Vers 14. Denn die Liebe des Christus drängt uns, indem wir also geurteilt haben, dass einer für alle gestorben ist und somit alle gestorben sind. Und er ist für alle gestorben, auf dass die, welche leben, nicht mehr sich selbst leben, sondern dem, der für sie gestorben ist und ist auferweckt worden. Nicht mehr für sich selber leben, sondern für Christus leben. Wenn wenigstens nur das von heute Morgen bleiben würde, nicht mehr für mich selber leben, das würde unser Leben völlig revolutionieren. Nicht mehr für unser Vergnügen leben, sondern in allem, was wir machen, uns überlegen, ich möchte nur noch für Christus leben, nicht mehr für mich selber. Und wo lerne ich dieses Prinzip? Am Altar im Himmel. Denn der Altar spricht davon, dass der Herr Jesus bereit war, als Opfer alles zu geben. Also nehmen wir das als Motto mit vom himmlischen Altar. Nicht mehr für uns selber leben. In der Offenbarung wird übrigens in Verbindung mit dem Altar ja auch gesprochen von 7 goldenen Schalen. Und damit sind gemeint Opferschalen, wie man sie im Tempel benutzte. Auf der Rückseite haben Sie eine schöne Darstellung einer Opferschale. Sie sehen, die verlief so in den Spitz. Das war darum, damit die Priester im Tempel diese Schalen nie irgendwo abstellten. Nach der Schächtung mussten sie ja mit dieser Opferschale das Blut auffangen, um dann später zum Altar zu bringen. Aber es durfte nirgends abgestellt werden, damit keine Blutsenkung eintritt. Das sieht dann so übel aus, nicht wahr, wenn dann die dunklen roten Partikel absinken und dann ist nur noch so eine undurchsichtige Flüssigkeit oben. Das durfte nicht sein, das Blut musste immer so gerührt werden, durfte nicht abgestellt werden. Aber was geschieht bei diesen 7 Schalen, die ausgegossen werden in Offenbarung 16? Vers 4 zum Beispiel. Und der dritte goss seine Schale aus auf die Ströme und auf die Wasserquellen und sie wurden zu Blut. Oder schon Vers 3. Und der zweite goss seine Schale aus auf das Meer und es wurde zu Blut, wie von einem Toten. Merken wir, dass es geht um Opferschalen. Das, was eigentlich von Versöhnung spricht, wird für die Welt zum Gericht. Das Prinzip, wer Jesus als Opfer nicht annimmt oder sogar ablehnt, für den bleibt nur noch, dass er zum Schlachtopfer wird. Übrigens, wenn von den 7 Posaunen gesprochen wird in der Offenbarung, so ist es auch in Verbindung mit dem Altar zu sehen, denn täglich in Verbindung mit dem Morgen- und dem Abendbrandopfer wurden 7 Posaunen geblasen. Das können Sie nachlesen im Talmud, im Traktat Sukkah 53b. Also die 7 Posaunen stehen eigentlich in Verbindung mit dem stellvertretenden Opfer im Tempel. Aber in der Offenbarung werden sie zu Signalen des Gerichts, nicht über den Stellvertreter, sondern über die, die den Stellvertreter nicht annehmen wollten. Wenn man das so sieht in der Offenbarung, bekommt das Ganze ein völlig anderes Profil. Und wir sehen letztlich, die Offenbarung ist ein eigentliches Tempelbuch. Und wir können sagen, der Tempel charakterisiert förmlich den Himmel. Wir könnten sagen, der Himmel ist ja unwahrscheinlich jüdisch. Das wird wahrscheinlich eine Überraschung sein für viele Christen, wenn sie in den Himmel kommen, dann sehen sie, das ist ja unglaublich jüdisch. Aber wir können es auch anders sagen. Das Judentum ist unwahrscheinlich christlich. Ja, denn das Judentum ist ja nur eine Kopie von dem Himmel, von dem Original im Himmel, das eben Gott für die Christen als Heimat vorgesehen hat. Also wenn jüdische Christen in den Himmel kommen und das nicht vorher schon in Offenbarung gesehen haben, dann werden sie plötzlich staunen. Ist ja unwahrscheinlich. So jüdisch oder so christlich? Ja. Wir gehen weiter zum Waschbecken und lesen in Kapitel 15, Vers 2. Und ich sah wie ein gläsernes Meer, mit Feuer gemischt, und die Überwinder über das Tier und über sein Bild und über die Zahl seines Namens an dem gläsernen Meer stehen, und sie hatten Harfen Gottes. Und sie singen das Lied Moses, des Knechtes Gottes, und das Lied des Lammes und sagen, groß und wunderbar sind deine Werke, Herr Gott Allmächtiger, gerecht und wahrhaftig deine Wege, o König der Nationen. Wer sollte nicht dich, Herr, fürchten und deinen Namen verherrlichen? Denn du allein bist heilig, denn alle Nationen werden kommen und vor dir anbeten, denn deine gerechten Taten sind offenbar geworden. Wie ein gläsernes Meer. Keine Angst, es gibt da im Himmel, in diesem Tempel, keinen Ozean. Der Ausdruck Meer ist ja in 1. Könige 7, 23 die Bezeichnung für das große Waschbecken der Priester vor dem Tempelhaus. Das hebräische Wort Yam bedeutet Meer, aber es bedeutet eben auch ein Sammelbecken. Und man kann im Hebräischen das nachweisen, besonders im Mittelhebräischen, wie dieser Ausdruck benutzt wird, auch für ein Sammelbecken, zum Beispiel für Mehl und so weiter. Also das Meer bezeichnet hier das Waschbecken. Aber hier steht wie ein gläsernes Meer, mit Feuer gemischt. Nun, das Waschbecken schon in der Stiftshütte und dann auch das Meer vor dem Salomo-Tempel war aus Bronze, also eine Kupferlegierung. Nun, wenn das Kupfer wunderbar gearbeitet wird, die Bronze, dann wirkt sie wie ein Spiegel. Es waren ja die Frauen damals zur Zeit von Moses, die ihre Bronzespiegel abgaben, damit man das Waschbecken herstellen konnte. Also, wenn das schön gearbeitet ist, ist es wie ein Spiegel. Und das himmlische Urbild ist so perfekt, dass es aussieht wie Glas. Aber eben wie Glas. Es ist nicht Glas, es ist wie Glas. Mit Feuer gemischt. Nun, wenn das himmlische Licht so sich spiegelt in der wunderbar fein gearbeiteten Bronze dieses Waschbeckens, dann gibt das doch so ein Wechselspiel von Schatten und Licht und erinnert an das Züngeln des Feuers. Da beim Waschbecken vor dem Tempelhaus sieht Johannes die Überwinder über das Tier, das heißt über den kommenden Diktator, über den Westen, über sein Bild und über die Zahl seines Namens. Es geht hier um den kommenden Götzendienst, in den der Antichrist die Menschheit stürzen möchte. Und da sehen wir Leute im Himmel, die werden durch diese Zeit nach der Entrückung hindurchgehen und offensichtlich als Märtyrer sterben. Und dann sind sie als Überwinder dort beim Waschbecken. Die werden über die schwere Sünde des Götzendienstes werden sie siegen. Über das Tier, über sein Bild und über die Zahl seines Namens. Denn nach der Entrückung, wenn der Antichrist dieses neue Zahlungssystem einführt, muss man ja den Code rechts auf der Hand haben oder auf der Stirn. Und da muss die Zahl 666 dabei sein. Und damit drückt man aus, ich bin bereit, diesen Diktator, das Tier aus dem Meer, als Gott zu verehren. Und wer das nicht akzeptiert, ja, der bekommt einfach keinen Code. Aber Bargeld ist dann aus. Kann man wieder alle Euroscheine einziehen. Bargeld ist aus. Da kann man nur noch mit Code bezahlen. Aber was geschieht, wenn man nicht mehr zahlen kann? Nicht mehr kaufen und nicht mehr verkaufen. Was kann man dann noch tun? Ja, die einen würden sagen nichts und die anderen würden sagen beten. Das ist eine prekäre Situation, die da eintreten wird. Da kann man nur noch das Unser Vater beten. Unser tägliches Brot gib uns heute. Was ist das, wenn wir das heute beten? Und wir haben im Tiefkühler haben wir schon alles für 2 Wochen. Aber das wird so prekär sein. Die haben nichts mehr. Unser tägliches Brot gib uns heute. Übrigens, prekär kommt von lateinisch precare, beten. Eine prekäre Situation ist eine Situation, in der nur noch Beten hilft. Und die kommen durch diese prekäre Situation in den Himmel, durchs Martyrium. Sie haben Harfen Gottes, sie treten also als levitische Sänger und Musiker im Himmel auf und singen das Lied Moses und das Lied des Lammes. Johannes wusste sofort, was das bedeutet. Das Lied des Lammes, das ist 2. Mose 15. Das Lied, das man nach dem Essen des Passahlammes und dem Auszug aus Ägypten gesungen hat, nach dem Durchzug durchs Meer. Das war das Lied des Lammes. Und das hat man im Tempel gesungen, beim zusätzlichen Sabbatopfer in Verbindung mit den täglichen Brandopfern. Das Lied Moses hat man beim Abendbrandopfer gesungen. Das ist 5. Mose 32, wo es so schön heißt, der Fels, vollkommen ist sein Tun, denn alle seine Wege sind recht. Ein Gott der Treue und Sondertrug, gerecht und gerade ist er. Und darum singen sie, groß und wunderbar sind deine Werke, Herr Gott Allmächtiger, gerecht und wahrhaftig deine Wege. Also wie gesagt, 5. Mose 32 wurde gesungen beim Zusatz-Sabbatopfer, beim Abendbrandopfer und das Lied des Lammes beim Morgenbrandopfer. So steht das im babylonischen Talmud in Rosh Hashanah 31a. Also Johannes realisierte sofort, es ist Sabbat im Himmel. Sabbatruhe im Himmel. Nun, das braucht uns doch nicht zu überraschen. In Hebräer 4, Vers 8 haben wir doch diese Verheißung. Also bleibt noch eine Sabbatruhe dem Volke Gottes übrig. Die sind eingegangen in die himmlische Ruhe. Und nun sehen wir, was ist Ruhe im Himmel? Das ist nicht Passivität, sondern es ist Ruhe von dem Druck. Der Druck der Versuchung und der Verführung. Ihr werdet nicht mehr da sein. Aber sie sind nicht passiv. Sie sind am Hafen spielen. Und sie schauen mal, wie schön die Hafen aussehen auf der Rückseite. Es gibt im Alten Testament zwei verschiedene Typen. Die eine Harfe heißt Nevel, die andere Kinnor. Im Neuen Testament haben wir nur ein Wort, das diese Harfen bezeichnet. Kithara. Davon kommt übrigens Gitarre. Ja, das stammt alles davon ab. Gitarre stammt davon ab und Violine, da bin ich besonders stolz, weil das für mich auch ein Lieblingsinstrument ist. Auf modern Hebräisch nennt man die Violine übrigens Kinnor. Das ist die Harfe hier unten auf dem Blatt. Also die werden Harfen spielen und die werden singen. Der Himmel ist nicht Passivität, sondern es ist Aktivität. Aber in der Ruhe Gottes eingegangen, das heißt, all der Druck der Versuchung ist nicht mehr da. Warum sieht er sie beim gläsernen Meer? Das Wasser dient ja den Priestern, um sich Hände und Füße immer wieder neu zu reinigen. In Epheser 5, Vers 25 wird uns erklärt, dass das Wort Gottes als Wasser reinigend wirkt. Priester, Gläubige sind alle Priester, Priester müssen sich tagtäglich durchs Lesen der Bibel reinigen lassen. Und wenn man das Waschbecken ansieht, die Bibel, das ist wie ein Spiegel. Und sie zeigt uns alles auf, was nicht recht ist in unserem Leben. Darum sind Bibelleser im Allgemeinen mutige Leute. Denn wir sind bereit, in den Spiegel zu schauen. Und wenn wir sehen, was nicht in Ordnung ist, soll uns das immer wieder zum Selbstgericht führen. 1. Johannes 1, Vers 9. Wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von jeder Ungerechtigkeit. Das ist das tägliche Selbstgericht, das wir immer wieder anwenden müssen. So wie die Priester Hände und Füße. Hände sprechen von dem, was wir tun. Füße von dem, wohin wir gehen. Immer wieder neu reinigen und in Ordnung bringen. Und wenn wir im täglichen Selbstgericht leben, und die Dinge nicht einfach sich anhäufen lassen in unserem Leben, kann uns das vor dem Fall in schwere Sünde bewahren. Wie kann ein Christ bewahrt bleiben vor der Sünde der Hurerei, des Ehebruchs und so weiter? Denn wir wissen, wir haben alle eine verdorbene Natur und sind fähig zu jeder Sünde. Wie können wir bewahrt bleiben? Indem wir täglich die Dinge, die uns bewusst werden, sie sind Sünde, sofort ordnen vor Gott. Denn schwere Sünde ist normalerweise immer das Ergebnis eines Weges. Und zu diesem Weg darf es nicht kommen. Nun, wir fragen uns, wie werden diese Leute überwunden haben, über so schweren Druck und solche Verführung? Ganz einfach, es sind Leute am gläsernen Meer. Das sind Leute, die haben tagtäglich Selbstgericht geübt. Und darum konnten sie auch über schwere Dinge überwinden. Aber es ist so schön, keine Bitterkeit in diesem Gebet. Groß und wunderbar sind deine Werke. Und dabei sind es Leute aus der großen Drangsalszeit. Wie geht das? Das zeigt uns eben diese lebendige Gemeinschaft im Alltag mit dem Herrn. Ja, also so können wir etwas lernen vom gläsernen Meer. Es spricht davon, unser Leben soll täglich im Licht der Bibel geordnet werden. Und so können wir Überwinder sein. Wir gehen weiter zum siebenarmigen Leuchter. Wir gehen jetzt also ins Heiligtum hinein, ins eigentliche Tempelhaus. In Offenbarung 4 Vers 5 und aus dem Thron gehen hervor Blitze und Stimmen und Donner. Und sieben Feuerfackeln brannten vor dem Thron, welches die sieben Geister Gottes sind. Sieben Feuerfackeln brennen vor dem Thron im Heiligen. Das sind die sieben Flammen des goldenen Leuchters, der Menorah. Und hier wird erklärt, was diese Flammen bedeuten. Sie bedeuten die sieben Geister Gottes. Nun, vielleicht denken wir, es gibt doch nur einen Geist Gottes. Epheser 4, da ist ein Geist. Ja, aber hier wird der Heilige Geist, der eine Geist, wird in seiner vollkommenen Vielfalt dargestellt. Der Geist, der auf dem Messias ruhen soll, nach Jesaja 11, wird so beschrieben. Da haben wir sieben Namen für den Heiligen Geist. Jesaja 11, 2. Und auf ihm wird ruhen der Geist des Herrn, der Geist der Weisheit und des Verstandes, der Geist des Rates und der Kraft, der Geist der Erkenntnis und Ehrfurcht des Herrn. Es sind sieben Namen. Es ist der eine Geist in seiner vollkommenen Vielfalt, in seiner Wirkungsweise. Es ist so schön, wie der Heilige Geist diesen Vers inspiriert hat, auch im Grundtext. Wir haben zuerst einen allgemeinen Namen, der Geist Gottes. Darauf immer zwei Namen verbunden mit dem Wort und. Nun, der siebenarmige Leuchter besteht aus einem Hauptleuchter in der Mitte und dann kommen immer zwei Arme, dreimal zwei Arme aus ihm heraus. Und die haben wir hier dargestellt mit der Geist der Weisheit und des Verstandes, der Geist des Rates und der Kraft, der Geist der Erkenntnis und Ehrfurcht des Herrn. Also wenn wir dann im Heiligtum diese sieben Flammen sehen, werden wir erinnert an den Geist Gottes, der uns auf dieser Erde geführt hat als Christen. Das ist der Geist der Weisheit. Wie oft haben wir das Gefühl gehabt, uns fehlt Weisheit. Und der Geist der Weisheit gibt sie uns. Der Geist des Verstandes. Ja, es gibt Leute, tatsächlich Leute, die denken, Verstand und Glauben seien Widersprüche. Der Heilige Geist ist der Geist des Verstandes. Wenn wir wirklich denken wollen, brauchen wir den Geist Gottes. Ja, es ist der Geist des Verstandes. Der Verstand des Menschen ist durch Satan verdunkelt, verfinstert. 2. Korinther 4. Der Heilige Geist erleuchtet unseren Verstand. Er ist der Geist des Verstandes. Also nicht der, der unseren Verstand ausschaltet und wir fallen rückwärts um. Das ist nicht der Geist Gottes. Das ist nicht der Geist der Weisheit und des Verstandes. Weiter, der Geist des Rates und der Kraft. Wie oft haben wir nicht gewusst, wie sollen wir uns entscheiden? Und der Geist Gottes gibt uns Beratung. Wir haben uns schwach gefühlt. Der Geist Gottes gibt uns Kraft. Wir haben die Bibel nicht verstanden. Der Geist der Erkenntnis gibt uns Verständnis. Und wir haben nicht gewusst, wer Gott ist. Aber der Geist der Ehrfurcht des Herrn gibt uns dieses tiefe Empfinden der Majestät und Größe Gottes ins Herz hinein. Wir gehen weiter, weil wir nach einer Stunde wieder runter müssen. Aber es gäbe noch so vieles zu erklären, natürlich. Wir gehen zum goldenen Räucheraltar in Kapitel 8, Vers 3. Und ein anderer Bote kam und stellte sich an den Altar. Und er hatte ein goldenes Rauchfass. Und es wurde ihm viel Rauchwerk gegeben, auf das er Kraft gebe den Gebeten aller Heiligen auf dem goldenen Altar, der vor dem Thron ist. Und der Rauch des Rauchwerks stieg mit den Gebeten der Heiligen auf, aus der Hand des Boten vor Gott. Und der Engel nahm das Rauchfass und füllte es von dem Feuer des Altars und warf es auf die Erde. Und es geschahen Stimmen und Donner und Blitze und ein Erdbeben. Hier haben wir einen Priester am himmlischen goldenen Altar. Übrigens, es gibt 4 Stellen in der Offenbarung, wo der Herr Jesus bezeichnet wird als ein anderer Engel. Angelos auf Griechisch bedeutet einfach ein Bote. Das kann ein Mensch sein, das kann ein Engel sein, das kann auch der Sohn Gottes sein, der Gesandte des Vaters. Wie schon im Alten Testament, der Engel des Herrn, der Engel des Herrn, Malach Adonai, ist Gott selbst im Alten Testament. Das ist der Sohn Gottes. Und 4 Stellen in der Offenbarung sprechen über ihn. In Kapitel 7 zum ersten Mal, da weiß man noch nicht recht, wer ist es. In Kapitel 8 erfährt man, es ist ein Priester. In Kapitel 10, da stellt er seine Füße auf die Erde und aufs Meer. Da macht er seine Ansprüche geltend auf die Welt, ist der König. Und in Offenbarung 18 verkündigt er den Untergang Babylons. Und die ganze Erde wird von der Herrlichkeit dieses Boten erleuchtet. Da ist der Prophet. König, Priester und Prophet. Der Herr Jesus als unser hoher Priester am goldenen Räucheraltar. Er gibt Kraft den Gebeten der Heiligen auf der Erde. Eben war das 7. Siegel geöffnet worden. Jetzt kommt die große Drangsalszeit. Und der Herr Jesus sagt in Matthäus 24 zu diesen gläubigen Juden, betet, dass eure Flucht nicht am Sabbat geschieht. Die werden wissen, was beten heißt. Jetzt wissen sie, jetzt kommt's. Es gibt eine halbe Stunde Ruhe im Himmel, Offenbarung 8, Vers 1, ein Schweigen und dann der hohe Priester gibt Kraft den Gebeten. Und zwar nimmt er das goldene Rauchfass oder die goldene Räucherpfanne. Sie ist hier auf dem Blatt abgebildet. Das ist so ein goldenes Gefäß, Untersatz mit Deckel und ein Ring darüber. Darin ist das Räucherwerk, diese wunderbare Mischung von wohlriechenden Kräutern, die nahm jeweils der Priester am goldenen Altar mit beiden Daumen so heraus, nachdem der Deckel abgehoben wurde, und ließ das Räucherwerk auf die Kohlen auf dem goldenen Altar herunterfallen. Und dann stieg der Rauch in gerader Linie empor. Wovon spricht dieses wohlriechende Rauchwerk? Es spricht von der vielfältigen Herrlichkeit der Person des Herrn Jesus Christus. Und dieses Gebet hier wird verstärkt dadurch. Das heißt, der Herr Jesus fügt gewissermaßen seine persönliche Herrlichkeit diesen Gebeten bei. Und das gibt ihnen Gewicht vor Gott. Das ist wirklich Beten im Namen Jesu. Im Namen Jesu beten ist nicht einfach, man hängt diese Formel an und dann wird es erhört. Sondern das ist Beten in Übereinstimmung mit dem Willen des Sohnes Gottes. Es sind Gebete, die kommen vor Gott, als würde der Sohn Gottes sie selber beten. Und der Herr Jesus betet ganz anders als wir Menschen. In Johannes 17, Vers 24 betet er, ich habe das noch nie so gebetet, Vater, ich will, dass die, welche du mir gegeben hast, auch bei mir seien, dass sie meine Herrlichkeit schauen. Ich habe noch nie gebetet, Vater, ich will. Wehe uns, wenn wir so beten, Vater, ich will. Ich möchte, wenn es dein Wille ist. Aber der Sohn Gottes kann beten, Vater, ich will. Denn er ist Gott gleich. Und er gibt diesen Gebeten, in Übereinstimmung mit seinem Willen, gibt er die ganze Herrlichkeit seiner Person bei. Und so kommen sie vor Gott an. Und das dürfen wir wissen, wenn wir das Gefühl haben beim Beten, kommt das wirklich höher als die Decke? Wenn wir in Übereinstimmung bitten mit Gottes Willen, den wir in der Bibel finden und den wir in der Bibel auch immer mehr kennenlernen wollen. Und wenn wir diese Überzeugung des Willens Gottes durch das Zeugnis des Heiligen Geistes in unsere Herzen bekommen, wie wir das im 1. Johannesbrief finden, dann können wir im Namen Jesu beten Und wir wissen, es wird erhört. In Offenbarung 9, Vers 13 werden ausdrücklich die vier Hörner am goldenen Altar erwähnt im Himmel. Nun, Hörner sind ein Bild von Kraft und Macht. Das weiß man spätestens dann, wenn man einmal ein Problem gehabt hat mit einem Stier. Also, diese vier Hörner zeigen, das Gebet im Namen Jesu hat gewaltige Macht und Wirkung. Und zwar ist es von weltweiter Bedeutung. Darum vier Hörner wie die vier Himmelsrichtungen. Also, was wir lernen können aus dieser Szene im Himmel, beten hilft. Wenn Sie nicht verstanden haben von heute Morgen, nehmen Sie das mit. Beten hilft. Ja, es gibt ja Leute, die sagen sich, ja, aber Gott macht ja sowieso, was sein Wille ist. Wie kann man dann, was bringt's, wenn wir beten? In Jakobus 4 heißt es, ihr bekommt nichts, weil ihr übel bittet. Aber er sagt dort auch, ihr bekommt nichts, weil ihr nicht bittet. Aus dem lerne ich, es gibt Dinge, die Gott nicht tun würde, wenn nicht seine Kinder ihn darum bitten würden. Es gibt Dinge, die tut Gott, ob Menschen bitten oder nicht. Denn Gott ist souverän und er handelt. Aber es gibt Dinge, die würde Gott nicht tun, wenn wir ihn nicht darum bitten. Also, beten hilft. Ja, wir gehen jetzt ins Allerheiligste. Ich habe das Schönste, das Allerschönste zum Schluss aufgespart. Offenbarung 4, Vers 2. Alsbald war ich im Geist, und siehe, ein Thron stand in dem Himmel, und auf dem Thron saß einer. Und der da saß, war von Ansehen gleich einem Jaspisstein und einem Sardis. Und ein Regenbogen war rings um den Thron, von Ansehen gleich einem Smaragd. Und rings um den Thron waren 24 Throne, und auf den Thronen saßen 24 Älteste, bekleidet mit weißen Kleidern und auf ihren Häuptern goldene Kronen. Vers 6. Und vor dem Thron wie ein gläsernes Meer, gleich Kristall, und inmitten des Thrones und um den Thron her vier lebendige Wesen, voller Augen, vorn und hinten. Und das erste lebendige Wesen war gleich einem Löwen, und das zweite lebendige Wesen gleich einem Kalb, und das dritte lebendige Wesen hatte das Angesicht wie eines Menschen, und das vierte lebendige Wesen war gleich einem fliegenden Adler. Nun, wir sehen hier den Thron Gottes. Woraus besteht der Thron Gottes? Was wir am besten kennen, das ist die Bundeslade. Die Bundeslade ist Gottes Fußschemel, nach Psalm 132, 7 bis 8. Die Bundeslade im Himmel wird ausdrücklich genannt in Kapitel 11, Vers 19. Die Lade seines Bundes wurde im Himmel gesehen. Auf dem Deckel der Bundeslade, wissen wir, gab es zwei goldene Cherubim-Engel. Nun, Cherubim werden uns sehr ausführlich beschrieben in Hesekiel 1, 8, 9, 10 und 11. Das sind Engel, die sind genauso wie hier. Ein Gesicht mit eines Löwen, das Gesicht eines Stieres, das Gesicht eines Menschen, das Gesicht eines Adlers. Diese vier lebendigen Wesen sind Cherubim-Gestalten im Allerheiligsten. Aber die Bundeslade hat ja nur zwei Cherubime. Ja, aber im Salomo-Tempel hat Salomo noch zwei zusätzliche Cherubim-Gestalten mit Gold überzogen hinzugefügt. Und es gab vier lebendige Wesen rund um den Thron hier. Die Bundeslade ist der Fußschemel und Gott thront zwischen den Cherubim. So steht es in Psalm 80. Der du thronst zwischen den Cherubim, strahle hervor. Das ist Gottes Thron hier. Der Thron Gottes wird 37 Mal in der Offenbarung erwähnt. In keinem Bibelbuch so oft. Gerade das Buch, das zeigt, wie die Welt erschüttert werden wird von den größten Katastrophen, dass man meinen könnte, ist Gott das Steuer entgangen? Da lernen wir, Gott ist noch auf dem Plan und alles ist ihm untertan. Also der Thron Gottes ist das, was uns eine ganz besondere Sicherheit gibt, was in unserem Leben auch geschieht. Gottes Thron ist unerschütterlich. Er steht da fest. Und die Bundeslade ist der Ort der Versöhnung. Wenn wir in den Himmel kommen, die Bundeslade war ja ursprünglich der Ort des Gerichts. Dort waren die 10 Gebote drin. Und die 10 Gebote fordern, dass die ganze Menschheit hingerichtet wird. Das 1. Gebot, du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Das ist eine Verurteilung aller Religionen der Welt. Das 2. Gebot, das 3. Gebot, die Bundeslade als Teil des Thrones Gottes verurteilt die Menschheit. Aber es ist der Ort, wo der hohe Priester das Blut gesprengt hat. Und so spricht das von Versöhnung. Wenn wir also in den Himmel kommen und diesen Thron sehen, dann ist das für uns Versicherung. Wir sind angenommen auf der Grundlage des Blutes des Herrn Jesus. Wir sind zu Hause. Da fühlen wir uns wohl. Der Vorhang im Himmel, der Scheidevorhang, ist auch zerrissen. Wie sein Abbild damals auf Erden, Matthäus 27. Der Zugang ist offen ins Allerheiligste. Und so werden wir in Hebräer 10, Vers 19 eingeladen, hier hineinzukommen, in das Allerheiligste hinein. Nun, heute können wir das nur eben in Gedanken tun, wenn wir uns so in Gottes Gegenwart stellen wie jetzt. Wir werden aufgerufen, Hebräer 10, Vers 19, dass wir mit Freimütigkeit jetzt hinzutreten sollen. Aber der Tag kommt, wo wir körperlich dahin kommen werden. Und da sind wir zu Hause, da sind wir willkommen. Und ich möchte schließen mit einer Stelle aus dem Hebräerbrief. Eine ganz schwierige Stelle und die wird uns jetzt ans Herz wachsen. Hebräer 6, Vers 19, da wird von der christlichen Hoffnung gesprochen. Das Schönste kommt noch. Welche wir als einen sicheren und festen Anker der Seele haben, der auch in das Innere des Vorhangs hineingeht, wohin Jesus als Vorläufer für uns eingegangen ist, welcher hoher Priester geworden in Ewigkeit nach der Ordnung Melchisedeks. Warum spricht der Hebräerbrief über einen Anker in Verbindung mit dem Heiligtum? Und warum spricht er über Vorläufer, ein Wort, das die alten Griechen benutzten für ein Schifflein, das große Schiffe in den Hafen lotste? Was hat Heiligtum mit Schifffahrt zu tun? Sehr viel. Dieses Vorläuferschifflein ging hinaus bei Häfen, die unsicher waren wegen Felsen. Das Schifflein, vom Schifflein aus nahm man den Anker des großen Schiffes und lotste das sicher zwischen den Klippen in den Hafen hinein. Nun, diese Schnur gibt die Verbindung. Im Talmud, in der rabbinischen Literatur, im Buch Zohar, haben wir 2 Stellen, wo gesagt wird, dass man dem hohen Priester am Versöhnungstag eine Schnur um den Fuß herum machte. Warum? Wenn der hohe Priester tot umfiel, weil Gott das Opfer nicht annahm, konnte man ihn evakuieren. Nun, der Herr Jesus ist für uns bereits hineingegangen. Er ist als Mensch im Himmel, im Allerheiligsten, das Lamm Gottes, und er wartet dort auf uns. Aber nicht damit wir ihn evakuieren könnten, hat er eine Schnur, sondern damit er uns durch die Klippen des Lebens sicher in den Hafen führen kann. Jetzt wissen wir, was Heiligtum mit Schifffahrt zu tun hat. Sehr viel. Und so haben wir also als Erlöste diese Garantie, diesen sicheren Anker der Seele, dass das, was wir jetzt so virtuell gesehen haben, dass wir das wirklich erleben werden. Bei der Entrückung zieht der Herr und wir gehen alle in den himmlischen Hafen. Wir wollen zum Schluss miteinander beten. Herr Jesus, du bist wunderbar. Du bist der Messias, das Lamm Gottes. Und du hast all diese Hinweise und Bilder im Alten Testament in deiner Person erfüllt. In dir sind wir vom Schatten zur Wirklichkeit gekommen. Und der Tempel in Jerusalem ist zerstört, aber wir haben dieses Original im Himmel. Es ist unsere Heimat. Herr Jesus, danke, dass du uns das bereitet hast. Danke, dass wir auf dich warten dürfen, bis dieses himmlische Schofarhorn schallt und dann gehen die Heiligen hinein in die Herrlichkeit. Herr Jesus, danke, dass du uns heimführen willst, bevor diese schrecklichen Siegelgerichte über eine Welt hereinbricht, die dein Opfer abgelehnt hat. Und Herr Jesus, wir bitten dich ganz besonders für die unter uns, die noch nicht Frieden mit Gott haben, die noch nicht diesen Zugang frei haben in die Herrlichkeit, dass sie wirklich heute diesen Schritt ganz bewusst tun und dein Opfer ganz persönlich für ihre Schuld in Anspruch nehmen. Das bitten wir dich, Herr Jesus, dass du das wirken möchtest, dass dieser Tag ein Tag des Heils wird für viele. Amen.